Ja, Anua Kalle heißt es diesen Freitag wieder. Grüße Tim, wie geht's dir?
Ja, Grüße Kalle. Mir geht's ja wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Training läuft mittlerweile nach ein paar zähen Wochen, sage ich mal, beziehungsweise so lange trainiere ich noch gar nicht, aber zähen Tagen zum Start ins Training. Eigentlich wieder richtig gut, muss ich sagen. Es macht auch wieder richtig Spaß, auch wenn das Wetter eigentlich nicht wirklich nach Spaß aussieht. Es ist ja wirklich immer, naja, grau in grau, sage ich mal, leichter Nieselregen. Also nicht wirklich Winter, eher ein sehr kühler Herbst. Da macht das Training dann natürlich Indoor für mich zumindest mehr Spaß als Outdoor. Aber ja, gerade was jetzt so Radfahren und auch Laufen betrifft, geht es halt zurzeit wieder echt gut, macht Spaß. Und genau, da bin ich echt froh drüber, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, da bin ich auf alle Fälle ein bisschen neidisch. Also ich will auch gar nicht so viel drüber reden. Aber jetzt sind mittlerweile 6. Woche irgendwie, ja gut, 2 Wochen Saisonpause, dann 4 Wochen versucht, irgendwie angefangen zu trainieren. Ich war jetzt 3-mal erkältet, jetzt aktuell wieder das 3. Mal. Also keine Ahnung, ich hatte auch ein Blutbild vorher überwachen lassen, bevor ich wieder neu angefangen habe. Da war jedes Mal alles wieder gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich kann nur sagen, dass ich immer noch ein bisschen angepisst bin. Aber ja, wie gesagt, gestern hatte ich halt sogar Fieber und da muss ich jetzt auf alle Fälle rüber treten, muss natürlich jetzt gucken, wie ich wieder in Schwung komme. Denke, das wird sich jetzt Ende der Woche wieder dann ausgezeichnet haben, aber ich habe schon mit anderen Leuten geredet. Kita-Keime und ja, von Schulkindern Keime, die sind einfach irgendwie Endgegner. Das ist auf alle Fälle hart gewesen. Aber wie gesagt, das ist jetzt so, lieber jetzt im Dezember und dann halt, ja, mit etwas Verspätung den Saisonaufbau starten und dann volle Kraft voraus Richtung 2025.
Genau, ja, so ist es auch richtig. Also lieber jetzt als dann noch irgendwann im Frühjahr. Aber hast halt wirklich recht, gerade was so Kita und Schulen angeht. Das sind wirklich die Hotspots für sowas, weil letztendlich hat es einer, dann kriegt es irgendwie gefühlt auch die ganze Klasse oder die ganze Gruppe. Kenne ich auch genug Leute, die, sag ich mal, in dem Sektor arbeiten und davon eigentlich auch ein Lied singen können. Beziehungsweise mich wird es ja dann eventuell später auch treffen, wenn ich dann mal richtig als Lehrer arbeite. Aber ja, gut, wir müssen das Beste draus machen. Deswegen, wir gehen jetzt über zu den, sage ich mal, aktuellen interessanten Sachen im Triathlon, und weg von den ganzen Krankheitsgeschichten, weil es gibt deutlich bessere Themen.
Ja, definitiv. Das habe ich ja sogar letzte Woche stark kritisiert hier im Podcast, dass wir lieber darüber reden wollten. Ich wollte das noch kurz vor meinem Trainingsabstand sagen. Aber es steht das Highlight an, eigentlich der Highlight des Jahres. Aber wenn man sich das jetzt so ein bisschen anguckt, da es noch irgendwie im Dezember ist, ja, wir haben jetzt vorher auch hier im Podcast schon so ein bisschen über die Startliste philosophiert. Es trudelt eine nach der anderen Absage rein. Aber nichtsdestotrotz, es steht die 73 WM an. In Neuseeland und ja, wir wollen einfach mal einen Ausblick geben, was wir denken, wie das Rennen ausgehen könnte und natürlich auch, ja, warum das Feld jetzt aktuell so besetzt ist, wie es besetzt ist und ja, was da vielleicht die Gründe für sind.
Ja, genau. Also letztendlich, wir müssen festhalten, wir bewegen uns ja jetzt wirklich Mitte Dezember. Eigentlich schon würden wir behaupten, als Amateure weit hinter dem Abschluss unserer Saison. Also ihr merkt letztendlich, wir haben noch ein Jahreshighlight, was wirklich Ende des Kalenderjahres ist. Und das gab es ja, muss ich ehrlich zugeben, kann ich mich gar nicht so dran erinnern, ob es das überhaupt die letzten 5 Jahre mal so richtig gab. Deswegen, wir bewegen uns zu spät im Jahr und da ist es dann natürlich auch so, dadurch, dass wir eine relativ hohe Renndichte haben, durch die T100, die Ironman Pro Series, Challenge-Rennen und alles Mögliche, kommt es nun mal dazu, dass halt viele Athleten auch einfach jetzt schon in die Offseason gegangen sind. Also Markus hat es gerade angesprochen mit der Startliste und wenn man sich anschaut, wer an sich alles qualifiziert ist, dann kann man sich eigentlich so sagen, boah, schon richtig geiles Feld und da ist man richtig heiß und kann eigentlich wie auf Hawaii sagen, so, man kann sich kaum festlegen, wer jetzt überhaupt hier Top-Favorit ist oder auch nicht. Aber dadurch, dass ja auch die T100-Serie jetzt vor, boah, wie viele Wochen war das? Ich glaube 4 Wochen zu Ende gegangen ist, sind einige Athleten, die dort gestartet sind, auch schon in die Offseason gegangen. Bestes Beispiel ist ein Frederik Funk beispielsweise, der ja letztes Jahr ist er Zweiter geworden, genau, hinter Rico. Wäre damit auch wieder ein heißer Kandidat gewesen, gerade auf diesem Streckenprofil. Aber dadurch, dass er halt den Fokus auf die T100 gelegt hatte, hat er gesagt, nee, Off-Season, war dann ja jetzt mit seiner Frau mittlerweile noch in den Flitterwochen. Genau, aber so kommt es dann dazu tatsächlich, dass die Startliste durchaus ausgedünnt ist. Und da muss man dann natürlich auch ein bisschen schauen, ja gut, wer sind dann jetzt überhaupt die Top-Favoriten? Und ist natürlich dann auch schon eine etwas andere Konstellation, würde ich meinen.
Ja, definitiv. Also ich sehe das wie du. Ich muss auch sagen, primär finde ich, dass die Ausdünnung auch irgendwie im Männerbereich irgendwie krasser ist als bei den Frauen. Also bei den Frauen finde ich schon, ist es so, ja, da sind auch die vermeintlichen Top-Favoriten sind alle mit da. Aber ich glaube halt, was du gerade sagst, die T100 ist natürlich vor allen Dingen für 70.3 ein ausschlagendes Kriterium, was natürlich irgendwie dazu führt, dass vielleicht der ein oder andere nicht kommt, aber was man halt auch nicht vergessen darf, irgendwie, ne, ja, Nizza ist Nizza und da war dies ja die WM der Frauen und mit Laura Philipp auf alle Fälle auch eine würdige Siegerin und Weltmeisterin, aber nichtsdestotrotz ist irgendwie so der Fokus auf Hawaii und egal wie gut du dieses Jahr bist, ne, bei der 73 WM, dies Jahr bleibst du immer noch der Ironman-Weltmeister auf Hawaii. Und ich glaube, das spielt natürlich auch eine Rolle, so, ne, mit 2 Wochen später nach Hawaii, nee, nicht 2 Wochen, jetzt, keine Ahnung, wie viele Wochen später nach Hawaii da noch die 73 WM hinterher, ja, ist erstmal relativ kompliziert, das überhaupt so zu handeln. Und dann ist es natürlich ja auch noch so, dass die Pro-Series und so weiter da noch auch mit reinwirkt und da die WM ja gar keine Rolle spielte, wenn man sich zum Beispiel den Ironman Western Australia letzte Woche anschaut. Da war das Profifeld doch wieder relativ voll. Da ging es dann aber natürlich vor allen Dingen darum, dass auch viele Leute Punkte gesammelt haben für die Serie. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Renndichte wird immer mehr. Es gibt natürlich auch immer mehr Athleten. Deswegen ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Aber deswegen sind wir hier für euch im Podcast und wollen mal kurz drüber sprechen, wen wir als Favoriten hier bei der 73 WM in Neuseeland sehen.
Ja, genau. Also letztendlich, du hast jetzt auch nochmal ein wichtiges Thema angesprochen, gerade weil halt Hawaii dies Jahr bei den Männern, also auf Männerseite war, ist es natürlich auch so, dass die ganzen, sag ich mal, richtig starken Langdistanzler auch gar nicht hier noch angereist sind. Also ich meine letztendlich einen Patrick Lange oder so. Wir wissen, dass er halt nicht der beste Halbdistanzler ist, aber letztendlich er als Ironman-Weltmeister, den kann man auch eigentlich immer erwarten. Wer mir auch sofort einfällt, ist ein Magnus Dietlev. Er ist ja auch bei der T100 immer vorne mit dabei gewesen. Das wäre auch ein heißes Eisen gewesen. Wen kann man noch nennen? Der bei Langdistanz, Leon Chevalier, ist ja auch T100 gestartet und Hawaii. Also letztendlich muss man da schon schauen. Ja, wie ist es eigentlich? Beziehungsweise Lynne Sanders hatte ja auch vor zu starten. Bei ihm war es nur so, dass er halt einen Radsturz hatte und hat es dann gelassen, weil er hatte sich dann doch nochmal kurzfristig entschieden, nach Hawaii sich auf die 73 WM vorzubereiten. Aber letztendlich ist es dann halt auch so eine Sache. Er halt auch verletzt gewesen, dann Ironman Hawaii gemacht, war dort nicht so zufrieden. Hat wieder angefangen, ist halt auch die Frage, ob man dann wirklich in den, ich glaube, 8 Wochen waren es, ich glaube nicht mal 8 Wochen, sondern 6 oder 7 Wochen zwischen Hawaii und der 73 WM, da nochmal Form aufzubauen oder Form zu halten, ist halt wirklich extremst schwierig. Also da muss man schon wirklich, keine Ahnung, vieles richtig machen. Ich wüsste aber nicht, wie man es umsetzen sollte.
Ja, und dann das, was man natürlich nicht vergessen darf, ne, also wenn das jetzt wahrscheinlich für Lionel Sanderson 73 in den USA gewesen wäre oder jetzt, ja, also gut, jetzt ist das Mittelmeer und so weiter auch schon relativ kalt, aber der Reiseaufwand, der für alle Athleten halt bei dem Rennen in Neuseeland halt vor allen Dingen für Europäer oder Amerikaner halt sehr, sehr hoch ist, darf man halt immer nicht vergessen, was natürlich auch eine Rolle spielt, dass das Feld jetzt so ist, wie es ist. Aber ja, jetzt haben wir das hier alles analysiert, die Gründe, warum wer nicht kommt und so weiter. Aber jetzt wollen wir natürlich auch mal darüber sprechen, wer jetzt alles startet und wie das Highlight aus unserer Sicht Ende des Jahres halt ausgeht.
Genau, so sieht's aus. Ja, also aus deutscher Sicht bei den Männern, sage ich jetzt mal, ist es ja eh relativ dünn, würde ich jetzt behaupten. Also Willi ist ja auf jeden Fall am Start. Johannes aus bekannten Gründen startet nicht. Er ist ja jetzt noch in der Offseason. Yannick Schaufler hat Offseason gemacht. Ruben Zipundke ist noch am Start. Ja, der hat sich sogar spezifisch sogar nochmal dafür vorbereitet. Könnte auch nochmal so ein kleines Dark Horse werden, bin ich sogar der Meinung. Und ja, von deutscher Seite her ist es dann halt auch wirklich ein bisschen schwierig. Ja, Strati ist glaube auch nicht am Start, weil er ja eher auf die Langdistanz aus war dieses Jahr. Und deswegen, also aus deutscher Sicht müssen wir dann halt mal schauen. Also ich bin wirklich gespannt auf Willi. Bin auch sehr optimistisch, gerade was man halt jetzt auch so nach Bahrain, also in Bahrain gesehen hat. Und er klang halt auch wirklich in der Pre-Race-Folge sehr optimistisch. Also wer da noch nicht reingehört hat, kann es ja auch noch machen. Weil Willi startet ja dann erst Samstagabend deutscher Zeit. Und deswegen, also ich denke, da ist für Willi auch definitiv einiges drin bei diesem Feld. Also bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich würde ihm tatsächlich auch so Top 10 definitiv zutrauen, Top 5 sogar auch. Also klar, je besser, also je höher er dann auch kommt im Ranking, desto besser ist es natürlich. Ich gönne ihm den größten Erfolg. Aber letztendlich, wir haben auch sehr, sehr viele andere schnelle Jungs dabei. Wir haben zwar gesagt, es gibt viele Ausfälle von großen Namen, aber wir haben trotzdem auch viele Leute, die von den kürzeren Distanzen kommen. Da möchte ich nur mal an den Jelle Gehens erinnern, der ja die T100 in Las Vegas gewonnen hat. Dann haben wir Leo Berger, der auch von der Kurzdistanz kommt, auch ein richtig schneller Mann. Dann haben wir noch Hayden Wild, den Olympia-Zweiten. Ist ja auch bekanntlich wirklich sehr, sehr schnell unterwegs und wird das Rennen von vorne mitbestimmen, denke ich mal. Ja, also von den Kurzdistanzen her ist definitiv einiges geboten. Da müssen natürlich die etablierten Halbdistanzspezialisten oder auch von den längeren Distanzen natürlich schauen, wie sie da mithalten können.
Ja, also nochmal, um das zusammenzufassen, du hast gerade gesagt, Willi aus deutscher Sicht, dann Rico natürlich
Ah,
als
stimmt. Ja, den hatte ich gerade
Titelverteidiger,
vergessen.
73 WM, dann Ruben Zipundke, Justus Nieschlag, ne, damit haben wir vier Deutsche am Start.
Ja.
Ich denke, das ist schon ganz gut, aber ja, so wie du sagst, also Hayden Wild ist natürlich auf alle Fälle auf der Kurzdistanz irgendwie so ein bisschen derjenige, der jetzt immer geliefert hat und ja, da auch vor allen Dingen immer dabei war, obwohl ich, ja, seine 73-Ausflüge, die waren jetzt so gut, aber waren jetzt nicht immer so krass. Wen ich als absoluten Favorit für das Rennen sehe, ist Leo Berger. Ja, der Grund darum, warum ich das sehe, ist auch Kurzdistanz, ich glaube Olympia Vierter war er, wenn ich richtig liege. Und ja, warum Favorit? Also er hat bisher jeden 73, den er gemacht hat, deutlich gewonnen und ich glaube auch, dass ihm das diesmal gelingt. Aber nichtsdestotrotz, ja, wird es natürlich ein richtig schnelles Schwimmen. Auf dem Radfahren ist auch wieder der Mathis Magier, der jetzt auch in Bahrain quasi die Lücke gerissen hat mit Willi dabei, der da auch wieder was versuchen wird. Also nichtsdestotrotz, dass der ein oder andere Name fehlt, wird das Rennen auf alle Fälle schnell werden und sehr interessant.
Genau, das definitiv. Also spannend wird's sowieso, weil das, was Willi auch in der Race-Folge mir erzählt hat oder auch an Informationen an euch gegeben hat, ist halt auch der Radkurs echt hart, sage ich mal. Also an sich nicht vom Profil, weil man auch mal aus dem Sattel gehen kann und so weiter. Also ein bisschen andere Ansprüche als jetzt in Bahrain beispielsweise. Aber der Asphalt soll halt mega rau sein. Der Wind kann definitiv eine Rolle spielen. Und dann meinte Willi halt, dass es halt wirklich gerade in Kombo mit diesem rauen Asphalt ein sehr guter Drückerkurs. So. Und das kommt ja dann gerade so Leuten wie Mathis Margeret schon sehr entgegen, die halt wirklich so eine richtige Radstärke haben. Tatsächlich würde ich aber auch sagen, ja, tut mir leid, ich habe vorhin Rico vollkommen vergessen, aber dadurch, dass ja Rico und Willi eigentlich mit vorne aus dem Wasser kommen sollten, jetzt mal mit der deutschen Brille, Sie sind auch beide sehr, sehr stark auf dem Rad. Ich denke, da können Sie auch die Kurzdistanzathleten schon eventuell ein bisschen unter Druck setzen mit ihrer Radstärke. Weil Rico ist ja bekanntlich auch wirklich sehr, sehr aktiv auf dem Rad und nimmt da auch nicht zwingend raus, ja. Und ich denke, gerade auch so ein Kurs, dadurch, wenn es vielleicht auch noch nicht ganz so warm ist, das sollte ihm wirklich entgegenkommen. Und gerade auch, wenn Willi da mitfahren kann, das wäre schon echt eine coole Sache, wenn sie da die ganz, ganz schnellen Jungs, die dann halt hinten raus beim Laufen ultra stark sind eigentlich, schon ärgern können.
Ja, also von der Radstärke her denke ich schon, dass halt Willi Wattis-Wagier und Rico da die Jungs unter Druck setzen können, obwohl Leo Berger auch auf dem Rad jetzt immer richtig ja, vorne was gezeigt hat. Also ich denke zum Beispiel Henry Schumann, der wahrscheinlich das Schwimmen halt anführen wird, der wird da dann schon Probleme bekommen. Aber wie gesagt, also die müssen sich auf alle Fälle nicht verstecken, sind ja fit, sonst hätten sie ja die Reise auch nicht auf sich genommen. Und können da ein ordentliches Rennen zeigen. Und genauso sieht es wahrscheinlich auch im Frauenfeld aus. Da müssen wir auch mal darauf noch drauf eingehen.
Ja, genau, aber mir ist gerade noch ein Name bei Männern eingefallen, Kyle Smith. Auch ein Lokalmatador darf man auch nicht vergessen. Weil ist ja auch immer sehr konstant unterwegs in allen Disziplinen und war ja auch Dritter in, wo war's Finale? In Dubai. Bei Van Aert Team Wout.
Genau.
Genau, ja.
Also,
Deswegen.
nichtsdestotrotz sollte das Rennen noch eine gewisse Portion an Motivation für uns alle liefern. Und ja, wir gucken uns natürlich, wenn wir es nicht live anschauen, gucken wir es uns im Recap an. Aber sind auf alle Fälle gespannt, wie es halt bei den Männern ausgeht. Und natürlich, wer aus deutscher Sicht da noch ordentlich Gas gibt.
Genau, so, und du hast es jetzt auch schon gesagt, die Frauen ist natürlich also eigentlich nicht weniger interessant, muss ich ehrlich sagen, was das Feld betrifft. Tatsächlich sogar fast ein bisschen dichter, weil letztendlich die ganzen Top-Favoriten, was so die Halbdistanz oder Favoritinnen, so, was die Halbdistanz angeht, sind dabei. Also eine Taylor Knipp, eine Cat Matthews, eine Ashley Gentle ist dabei, also damit sind ja auch so mit die Top-Leute aus der T100 noch hier am Start. Dazu, was unsere deutschen Frauen angeht, Caroline Pohle natürlich, auch aus Leipziger Sicht natürlich immer sehr erfreulich, die da vorne auch sehr gut mitspielen kann. Und sonst bei den deutschen Frauen weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, Dani Kleiser ist auf jeden Fall noch qualifiziert, aber ich weiß.
Leda Beißer steht auf der Startliste, weiß aber nicht, ist das richtig oder falsch, Tim? Da bist du vielleicht ich gucke gerade bloß drauf, aber nicht, dass sie sich schon
Ja,
abgegolten hat.
also ich dächte, sie ist eventuell nicht dabei, weil sie war ja jetzt erst noch in Livigno. Das wäre, glaube ich, ein
Okay.
bisschen kurzfristig, die
Ja.
Anreise. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie nicht dabei ist.
Ja, und dann, ja gut, dann ist es wahrscheinlich, ist Caro die einzige Deutsche mit Dani Kleiser halt, also die beiden.
Ja, also Entschuldigung, wenn wir auf dem falschen, falls wir noch jemanden oder eine vergessen haben. Genau, aber da ist es zumindest von den deutschen Frauen her ein bisschen weniger. Aber trotzdem, mit Caro ist definitiv auch ein heißes Eisen dabei, muss ich sagen, weil Caro ja auch wirklich von Beginn an eigentlich immer in the Mix ist. Weil wir wissen ja, dass sie wirklich weit, weit vorne aus dem Wasser kommt. Meist auch wirklich als Erste. Und ich denke, das wird ihr auch hier wieder in die Karten spielen, weil sie ja auch so wirklich sehr gut auf dem Rad unterwegs ist. Und es hat sie ja auch in Bahrain gezeigt, dass es wirklich auch so möglich ist, auch gegen die Frauen von der Kurzdistanz. Und ja, also da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, sie hat sich gut erholt nach der kleinen Erkrankung, die sie hatte, die sie in Bahrain mit sich rumgeschleppt hat. Und hoffe, dass es da auch weit nach vorne geht. Also ich denke, da ist auch einiges drin, was so in Richtung Top 5 gehen könnte eigentlich.
Ja, auf alle Fälle. Also, wie gesagt, ne, sie hat jetzt Bahrain gezeigt, dass sie mit ihr zu rechnen ist. Hat da auch alle Karten in der Hand, sage ich mal. Klar, gegen Ashley Gentle und so weiter, wenn die wieder ihren Lauf auspackt hinten raus, da muss man schon gucken. Aber wie gesagt, also ich denke, alle deutschen Athleten, die jetzt am Start sind, fahren da mit hohen Ambitionen hin. Und das auch nicht zu Unrecht. Und Ja, das wird auf alle Fälle der interessante WM. Und so wie du halt sagst, bei den Frauen ist es so, dass die Dichte des Feldes fast ein bisschen stärker wirkt als bei Männern. Aber wir lassen uns natürlich der ganzen Sache überzeugen und schauen uns das Ganze an. Und ja, freuen uns dann auf einen würdigen Saisonabschluss der Triathlon-Saison 2024.
Richtig, so sieht's aus. Also jetzt gerade auch noch mal bei den Frauen, also wird's wirklich interessant, ob Taylor Nipp dann auch vielen davonfahren wird, wie sie's sonst auch immer macht. Deswegen, also es ist in beiden Rennen sehr viel Spannung geboten. Wichtig für euch ist, die starten ja, ich glaube, 7 Uhr Ortszeit oder 7:20 Uhr, glaube ich. Ich gucke gerade noch mal in den Tracker rein. Dran denken, die 12 Stunden Zeitverschiebung. Heißt also, die starten ja Samstagmorgen, die Damen. Genau, 7 Uhr starten die Damen. Und das ist ja dann bei uns 7 Uhr abends. Also eigentlich perfekte Zeit, um Triathlon zu gucken. Es gibt ja auch einen Livestream über Ironman. Ist natürlich die Frage, ob dann wieder mehr Werbung geschalten wird als alles andere. Aber da könnt ihr das definitiv schauen. Und genau, da ist ja dann Caro mit am Start. Und die Herren sind ja dann einen Tag später um 7 Uhr dran. Das bedeutet also, Samstag 19 Uhr wäre da Start unserer Zeit. Könnt ihr also auch ganz entspannt schauen. Und natürlich auch bis zum Ende mitverfolgen, weil ihr wisst ja, es wird sich immer so um die 4 bei den Frauen 4 Stunden 20, 4 Stunden 30 bewegen. Kann man auch mal bis um 11 oder 23, 30 wach bleiben, wenn man nicht gerade krank ist oder so und den Schlaf benötigt, oder Kalle?
Dankeschön für den Weg mit dem Soundfall. Nee, denn sonst kann man, wenn man erkältet ist, dann sollte man schlafen gehen. Deswegen gibt es heute auch eine Doppelfolge, weil Johannes, der ist noch auf der Rückreise. Ich will aber mich jetzt hier schon gegen kurz nach 8 schlafen legen, damit ich jetzt wirklich mal nach 3 Erkältungen, ich glaube, ich habe alle Sachen mitgenommen diesen Winter. Also mein Immunsystem ist jetzt stark und aufgebaut, sodass jetzt nichts mehr kommen kann.
Ja, also davon gehen wir jetzt mal aus, weil jetzt muss es wieder bergauf gehen. Aber ja, genau in diesem Sinne, Kalle, ihr hört dann gleich noch mal Johannes mit mir. Kalle, erhol dich gut, dass du auch wieder richtig fit wirst. Schlaf gut und genau, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Genau, in dem Sinne, Aloha und ja, auf alle Fälle freuen wir uns auf ein geiles 73 WM-Wochenende und alle Amateure da draußen trainiert ordentlich vor Weihnachten und nutzt nochmal die Zeit, ein paar gute Kilometer in den Beinen reinzubekommen.
Genau, wir hören uns gleich. Aloha. Ja, Aloha, da bin ich wieder, sage ich mal so. Zweiter Teil unserer, ja, Freitagsfolge. Diesmal mit Johannes. Kalle haben wir jetzt in die, sage ich mal, Abendruhe verabschiedet, dass er auch, ja, wieder fit wird. Genau, Johannes, du bist gerade, sage ich mal, aus deinem wohlverdienten Saisonurlaub wieder gekommen. Man mag ja denken, ja, Triathleten, die mögen's gerne warm, die erholen sich dann auch gerne mal irgendwo im Warm, jetzt gerade wo auch, sag ich mal, das Wetter in Deutschland nicht so prickelnd ist, es ist viel regnerisch oder, naja, sag ich mal, so kühl, grau, windig. Ja, du warst in Livigno letzte Woche. Wie kommt's und ja, wie war's vor allem?
Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Genau, ich war jetzt die letzten 5 Tage in der Kälte. Ja, normalerweise ist das jetzt auch nicht mein. Ich bin auch wirklich lieber in der Wärme, aber das waren jetzt einfach zwei, drei glückliche Umstände, dass spontan drei Freunde von mir auch nach Livigno gefahren sind. Da konnte ich mich dann anschließen und ja, ich war jetzt schon, ich glaube, 10 Jahre nicht mehr wirklich Skifahren, wenn man jetzt mal klassisches Langlauf-Skifahren rausnimmt. Und ja, da haben wir so ein bisschen Ski-Mountaineering, also mit den Abfahrtskiern berghoch kraxeln und dann ganz normal bergab fahren gemacht. Und ja, das war für mich auch das erste Mal. Ja, die Kälte ist natürlich immer noch ein Schock. Also ich glaube, da waren morgens minus 10 Grad. Man geht ja auch relativ früh mal los, um der Erste auf der Piste zu sein. Und ja, aber es war echt eine gute Zeit und für den Kopf war es eine gute Auszeit und ja, hat einem mentale Frische wiedergegeben, aber ja, anstrengend war es trotzdem. Also körperlich war es jetzt keine riesen Erholung.
Ja, ich meine, das ist ja auch tatsächlich gar nicht so einfach, dieses Ski-Mountaineering. Also ich meine, ich habe es noch nie gemacht, aber Vielleicht manche von euch, die kennen ja auch den Anton Palzer, den jetzt Radprofi bei Red Bull Bora-Hansgrohe, der war ja da auch Spitzensportler drin und so. Also es sind schon auch Höchstleistungen, wenn man da hochmarschiert. Aber ich meine letztendlich so Jan Frodeno oder so, die haben das ja auch schon des Öfteren mal gemacht. Also jetzt gerade als er nach Andorra umgezogen ist, dieses Ski-Mountaineering. Und ich meine letztendlich in Livigno, da hat ja jetzt auch schon Schnee gelegen. Ich glaube, da hat sogar die letzten Tage bestimmt noch mal geschneit, so wie ich jetzt die Insta-Stories verfolgen konnte. Weil irgendwie lag nun doch ein bisschen mehr Schnee, als du mir das mal beschrieben hattest. Ja, aber ich denke mal, gerade das macht es ja dann auch irgendwie aus, in der Off-Season vielleicht auch mal so neue Dinge irgendwie auszuprobieren.
Ja, genau. Also erstmal, ja, also das ist so, ja, man sieht jetzt immer mehr Leute, ja, dieses Skibergsteigen machen und da hochkraxeln. Frodo zum Beispiel, genau. Der Anton Palzer, ja. Und da gibt es noch zwei, drei andere, also die auch richtig, richtig schnell laufen. Wenn die mal einen Zehner im Sommer laufen, laufen die da, glaube ich, auch unter 29 Minuten. Also ja, ich muss auch sagen, ich bin da am Anfang, weil die Berge einfach steil sind, da, ja, glaube ich, immer mit Puls 100, 150, 160 hochge. Also viel, viel langsamer
Ja.
hätte ich gar nicht hochgehen können, sonst wäre ich nicht hochgekommen. Und ja, ich denke, da spielt natürlich auch ein bisschen die Höhe mit rein. Also Livigno liegt ja unten schon auf 1,8 und bis dann oben bis ja auf 2,6. Ja, das ist die ersten Tage natürlich auch hart. Ja, aber ja, hat Spaß gemacht, genau. Man hat mal die Chance, neue Sachen auszuprobieren. Im Hinterkopf schwirrt natürlich immer ein bisschen diese ganze Verletzungsgeschichte, wenn man da, ja, ich bin wirklich lange nicht mehr bergab gefahren. Aber ja, letztendlich, wenn man da ein bisschen den Ehrgeiz zurücksteckt und dann vielleicht die richtig guten auch fahren lässt, dann passt das eigentlich schon ganz gut. Und ja, Schnee lag, also es hat auch noch ein bisschen geschneit. Schnee lag auch gut, obwohl man sagen muss, das sieht auf den Bildern natürlich immer ein bisschen besser aus, als man es dann
Okay,
nachher. Also die Loipen sind alle super präpariert, und die Abfahrten. Aber ja, gerade so, wenn man ein bisschen bei den Skitouren ist ja das Schöne, dass du auch mal ein bisschen außerhalb von den normalen Loipen gehen kannst. Und ja, gerade da ist dann ja so Mitte gewesen. Also gab jetzt nicht ultra viele Wege. Aber für unsere Verhältnisse, wir waren jetzt auch nicht ewig da und sind jetzt auch nicht die Erfahrensten, hat das schon gut gepasst.
das definitiv auch gerade, dass jetzt mit der Verletzungsproblematik, muss ich auch sagen, mein Bruder kam letztens zu mir und meinte halt auch so, ja, hier, wie sieht's aus im Februar oder so, wenn wir da mal zusammen einfach mal einen Tag, ein, zwei Tage Skifahren und so, also so alpin Skifahren. Da habe ich so gesagt, boah, Till, ich weiß nicht, also letztendlich jetzt fahre ich mal wieder alpin Ski nach, boah, ich glaube 4 oder 5 Jahren. Ich meine, ich konnte das eigentlich gut, aber mache ich jetzt auch seit einer längeren Zeit mal wieder. Und dann tue ich mir ausgerechnet jetzt im Februar, wo ich es mal wieder machen möchte, was. Und dann kann ich rot nicht machen, so ungefähr. Habe ich dann gesagt, nee. Also, Till, tut mir leid. Ich glaube, das wird nichts. Also, das ist dann schon auch wirklich immer mal eine kritische Sache, muss ich sagen.
Ja, man muss das immer gut abwägen, ne? Also, ich meine, wenn man jetzt so ein riesen Highlight vor der Brust hat, wie rot, dann, ja, würde ich mir das, glaube ich, auch zweimal überlegen. Ich glaube, wenn du halt, ich meine, ich kann jetzt nicht die nächsten 20 Jahre auf, oder 20 Jahre lang, solange ich hier probiere, irgendwie einen auf Profi zu machen, kann ich ja nicht auf alles verzichten, dann wirst du ja depressiv und gräbst dich
Das
nachher ein.
stimmt.
Deswegen, ja, muss man da manchmal auch Dinge machen, die vielleicht jetzt für den Leistungssport nicht 100% optimal sind. Aber ja, jetzt alles gut gegangen, deswegen, also für mich war es jetzt in Ordnung, aber ich kann dich da komplett verstehen.
Ja, aber so, du sagst es ja auch so, einfach mal Dinge machen, die jetzt, sag ich mal, gerade, was heißt im Leistungssport, aber gerade auch gar nicht so Triathlon-spezifisch sind, zu machen. Also da bietet sich sowieso Off-Season an. Also was ich jetzt auch die letzten 2 Jahre gerne gemacht habe, war so gerne auch mal bouldern zu gehen. Das ist ja dann auch für uns Triathleten total ungewöhnlich, halt mal sein eigenes Körpergewicht auch halten zu müssen mit den Armen und so weiter. Das ist halt auch ultra interessant und da lernt man dann auch mal wieder Muskelgruppen kennen, die wir gar nicht so beanspruchen. Also da kann ich euch auch sagen, wenn ihr bouldern wart, da habt ihr Unterarme, da denkt ihr, euch sind irgendwie Schwimmflossen an der Arme gewachsen, so ungefähr. Im Wasser fühlt man sich zwar trotzdem nicht schneller, aber man hat dicke Unterarme. Ja, aber gerade sowas immer gerne machen, muss ich sagen. Also klar, Risikoabwägung gehört immer dazu. Aber ich muss halt auch sagen, jetzt was auch Wintersport angeht, da seid ihr ja jetzt vom als du noch im Kader warst, da wart ihr ja sicherlich auch so mal im Skilager, sage ich mal, weil jetzt aktuell sind ja auch die ganzen vom Elitekader, deutschen Elitekader auch in Livigno oben.
Ja, genau. Also ich war nicht so lange im Kader, da war es leider nicht. Aber genau, der Nationalkader fährt ziemlich oft da nach Livigno. Wir waren immer im Nachwuchs. Und gerade bei den, ja, beim klassischen Langlauf oder beim Skating, ja, da sind die Geschwindigkeiten jetzt nicht so hoch. Da kann eigentlich, ja, kann jetzt auch nicht so übertrieben viel passieren. Ja, und das ist, glaube ich, immer ein guter Reiz, besonders auch, ja, für jüngere Athleten, die jetzt, weiß ich nicht, wo. Ich weiß nicht, ob ich das Jahr vor Olympia machen würde. Da würde ich es mir, glaube ich, überlegen.
Ja.
Aber ja, gerade die Jüngeren, da ist es auch, weil man sieht es jetzt ja auch, die ganzen Kader, die da jetzt in Livigno sind, das sind ja alles auch Weltklasse-Athleten. Und die machen es auch. Also ich denke, da, ja, da kann man seinen Horizont schon ein bisschen erweitern.
Ja, das definitiv. Aber bei dir, letztendlich muss man ja schon auch lustigerweise sagen, so ja, machst dann Urlaub in der Höhe. Hat ja dann irgendwo doch auch irgendwo, wenn du sagst, hier Puls 150, 160, hat ja dann trotzdem auch irgendwo einen Effekt. Also, ich meine, letztendlich, Schaden tut es ja definitiv nicht, so eine Off-Season in der Höhe, würde ich meinen. Aber wie geht's jetzt, sag ich mal, für dich weiter? Du wirst jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage so ein bisschen, sag ich mal, La Paloma machen, nach Lust und Laune. Und dann versuchst du Richtung Weihnachten dann in der Heimat, also in Rostock, wieder so ein bisschen ins Training reinzufinden, oder? Wie
Ja,
hast du es
genau.
geplant?
Also ich mache
Ja.
jetzt noch bis Ende dieser Woche so, wie ich will. Also wahrscheinlich jetzt nach den 5 Tagen mache ich eigentlich wahrscheinlich fast sogar bis Ende der Woche ruhig oder gar nichts. Und dann fange ich locker wieder an. Dann ist ja schon Weihnachten, da probiere ich auch locker reinzukommen. Also das ist alles. Ich habe einen Trainingsplan, aber es sind keine Riesenwochen, die da stattfinden. Und dann geht es nach Weihnachten richtig wieder mit dem Saisonaufbau los. Ja, also jetzt eigentlich die nächsten 3 Wochen denn und über Weihnachten, das ist sozusagen einfach nur da, um meinen Körper darauf vorzubereiten, dass ich danach dann ohne Wehwehchen, ja, wieder ins richtige Training starten kann.
Ja, das ist auch definitiv vernünftig. Man muss ja auch sagen, dass, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, muss man auch so ein bisschen als Amateur auch aufpassen, beziehungsweise auch als Profi. Weihnachten ist ja auch, sag ich mal, gerade die Familienzeit und wir wissen ja gerade eben von Kalle auch, wie das ist mit den ganzen Viren und hast du nicht gesehen. Aber dass man da halt gerade zu Weihnachten vielleicht nicht die intensivsten Trainingseinheiten macht, um da den Körper nicht sinnlos auszunocken, damit er auch anfällig ist für Krankheiten. Und deswegen ist es eigentlich komplett richtig, dass du da jetzt, sag ich mal, einfach schaust, in Bewegung zu bleiben oder in Bewegung wieder reinzukommen, um dann halt im neuen Jahr, wo es dann auch, sag ich mal, ein bisschen entspannter wird, sag ich mal, wieder losgeht.
Ja, genau, ich denke auch. Kann ich auch nur unterschreiben. Also ich glaube, ja, das tut jedem gut, da nichts zu übertreiben. Und ja, wenn man jetzt nicht gerade, ich weiß nicht, gibt bestimmt in Australien irgendwelche Rennen, wenn man die natürlich mitmacht, dann muss man sich's
Ja,
überlegen.
ja.
Aber ja, ich glaube, da kann jeder ein bisschen Piano machen und ja, Hauptsache gesund durchkommen, dann ist schon mal viel geschafft.
Genau, so sieht's aus. Ja, ich hatte es ja gestern in einer Story auf Instagram reingestellt, auch für die Zuschauer, was die zu dem Thema sagen. Mit Johannes habe ich gestern auch schon ein bisschen drüber geschrieben. Und zwar ist es ja so, dass jetzt gestern offiziell verkündet wurde, ich glaube, gestern war es, aber dass die Norweger um Gustav Iden und Christian Blumfeld nicht mehr mit ihrem langjährigen Coach Olaf Alexander Bu zusammenarbeiten und sie jetzt wahrscheinlich sich selbst coachen. So, und das hatte ich dann auch so mit so einem Fragensticker versehen auf Insta und so ein paar, um so ein paar Meinungen von euch Hörerinnen und Hörern einzuholen, beziehungsweise die da auf Insta rumschwirren. Muss ich sagen, können wir dann auch noch ein bisschen drauf eingehen. Da waren noch ein paar coole Dinge dabei, auch ein paar Dinge, die eigentlich auch mit uns beiden so grob übereinstimmen. Genau, aber Johannes, du hast es mir gestern eigentlich schon geschrieben, aber wie siehst du das Ganze? Weil letztendlich, es gibt ja so einen großen Hype um die beiden Norweger und um der Norwegian Method, sage ich mal. Hat's dich irgendwie überrascht, dass sie jetzt nicht mehr zusammenarbeiten? Oder wie denkst du, wird sich das jetzt in Zukunft gestalten? Oder wie siehst du das ganze Thema jetzt an sich?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also erstmal weiß ich gar nicht, jetzt du hast es ja, glaube ich, aus der Quelle von Trimac
Genau,
entnommen.
ja.
Also das ist ja natürlich ein bisschen seriöser. Ich habe es vorher einmal bei Pro Tri News gesehen. Ja, und dann haben die noch so einen Scherzpost hinterher gemacht. Da war ich mir ja überhaupt unsicher, ob das überhaupt stimmt, weil der Blumenfeld auch noch eine Story hochgeladen hat, wo er mit seinem Coach und Gustav im Call ist und irgendwie Fake News oder so hingeschrieben hat. Deswegen war ich mir jetzt die ganze Zeit unsicher, ob es überhaupt so ist. Aber soll es wirklich so sein, denke ich, wird es trotzdem kein Rieseneinschnitt sein. Ich glaube, jeder kennt ja so ein bisschen die Trainingsprinzipien da und die trainieren ja eigentlich schon seit Jahren relativ ähnlich, ne? Also es fängt immer an mit, jetzt habe ich schon gesehen, Gustav Iden nach der Saisonpause 12x1000. Also es wird eigentlich immer viel Schwelle da geballert bei denen. Und ich glaube, die sind jetzt schon so erfahren, haben da schon so viel gemacht, dass die dann, wenn die vielleicht ein, zwei Berater an ihrer Seite haben, dass sie da, ja, dass das, glaube ich, nicht deren Schaden sein sollte. Ja, ein bisschen natürlich, wenn man zurückblickt, hätte ich jetzt gesagt, für die da vielleicht bisschen mehr in der Szene drin sind, die kennen Arret Tveiten wahrscheinlich noch, das war ja so deren erster
Genau.
Coach.
Ja.
Ja, der hat die ja entdeckt, hat das Ganze da in Norwegen mit dem Triathlon aufgebaut und hat die dann letztendlich auch nachher mit Hilfe von Olaf Alexander Bu, aber eigentlich eher als Cheftrainer, zur Goldmedaille in Tokio gebracht. Und danach hat der andere das so ein bisschen übernommen. Deswegen könnte man jetzt natürlich, ja, weiß ich nicht, ob sie jetzt wieder sich von Arret da ein paar Tipps holen oder wieder eher, wie viel da geändert wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, seitdem ist natürlich auch schwer danach, aber jetzt die letzten ein, zwei Jahre, oder jetzt lässt sich leicht kritisieren, wo sie nicht ein optimales Jahr hatten. Aber ja, jetzt, ja, haben sie natürlich viele ihrer Träume nicht erreichen können dieses Jahr. Deswegen ist vielleicht so eine kleine Veränderung, falls sie dann wirklich stattfindet, gar nicht schlecht, auch wenn es einfach nur für den Kopf ist.
Ja, also du sagst es jetzt auch gerade, also gerade manchmal so kleine Veränderungen, sage ich mal, können dann auch große Wirkung haben. Also selbst wenn es nur im Kopf stattfindet, weil das ist ja dann teilweise auch so ein relativ großes Problem, wenn dann irgendwie vielleicht die Zielsetzung so extrem verfolgt wird, dass man da verkrampft und so weiter. Und das kann dann ja da auch mit reinspielen, dass es vielleicht auch zu dem Problem geführt hat. Gut, bei Gustav Iden, das hat ja auch viel mit dem Tod seiner Mutter und so zu tun gehabt, dass er ja da eh kaum trainiert hat. Dann war ja noch die Achillessehnengeschichte, aber bei Christian Blumenfeld war es ja immer, sag ich mal, dieses große Ziel, ja, Paris die Goldmedaille von Tokio zu verteidigen. Und das ist ja wirklich, ja, was heißt sang- und klanglos gescheitert, aber das hat sich schon mit so ein bisschen Anlauf eigentlich angekündigt, weil ja schon auch die, sag ich mal, Ergebnisse auf der Kurzdistanz gar nicht mehr so herausragend waren, wie sie vielleicht vor Tokio waren. Aber ja, deswegen, also du hast es jetzt noch angesprochen mit Arild Tveiten. Der ist ja, glaube ich, immer noch der Nationaltrainer von den Norwegern, also
Ja,
von den
ich
ganzen
weiß es
Kurzdistanzlern.
ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, die haben einen neuen mittlerweile. Ich glaube, er ist jetzt, habe ich jetzt neulich gerade gesehen, ich glaube, er ist jetzt beim norwegischen Schwimmerbund. Der war jetzt auch bei der jetzt gerade die WM in
Ah, ja.
Budapest. Da war er jetzt, glaube ich, auch dabei. Also ich weiß nicht, vielleicht ist er noch in irgendeiner Rolle, aber ich glaube, der Nationaltrainer ist mittlerweile ein anderer Dude.
Ja, gut. Nee, dann müsste man tatsächlich mal schauen, wer
Ja.
da jetzt irgendwie auch die Zügel in der Hand hat. Aber ja, letztendlich, du hast es auch vorhin gesagt, die haben auch schon so viel Erfahrung. Also hier, Olaf Bu, der hat ja auch in den, wenn man sich mal die Videos anschaut, von entweder von Santara oder hier in dem Podcast reinhört von den Norwegern. Da hat ja auch Olaf Bu eigentlich so oft betont, dass Gustav Iden und Christian Blumenfeld so eigentlich intelligente Athleten sind und ihren Körper so gut kennen, dass sie eigentlich immer wissen, was sie trainieren und was sie auch trainieren müssen und wie sie auch auf gewisse Dinge zu reagieren haben, wenn jetzt irgendwie, sag ich mal, ein guter Tag ist oder auch nicht, beziehungsweise die Norweger, die machen ja auch sehr viel mit, ja, wie heißt, naja, Quantifizierung, sage ich mal, dass sie halt viele Daten sammeln von ihren Trainingseinheiten, ob das jetzt Laktat ist, Moximeter und hast du nicht gesehen. Und da meinte er ja auch immer wieder, dass die beiden wissen, was es bedeutet oder was die Zahlen bedeuten. Deswegen, ich denke mal, von daher könnte es eigentlich sein, dass es eigentlich gut funktioniert. Und es ist ja zumindest auch nicht ausgeschlossen, dass sie nicht immer noch in Kontakt mit ihm stehen. Also.
Nee.
Letztendlich in dem Post stand ja auch drin, für Diagnostiken gehen sie immer noch zu ihm. Also, ja.
Ja, also ich denke auch, dass das wird nicht komplett abbrechen und ich denke auch nicht, dass sie, die werden jetzt auch keine neuen, also die werden schon dem Trainingsprinzip irgendwo treu bleiben, denke ich. Das haben die jetzt so viele Jahre gemacht. Die waren ja auch sehr, sehr erfolgreich. Ja, und manchmal liegen solche Dinge, auch wenn Christian Blumenfeld jetzt dieses Jahr vielleicht super trainiert hat, manchmal liegen die Dinge auch, weiß ich nicht, manchmal ist es einfach unerklärbar, warum das nicht klappt. Und da muss man vielleicht mal wirklich jetzt haben sie ja mal 2, 3 Wochen wirklich Pause gemacht. Ich weiß nicht, sonst die Jahre ist die Saisonpause, glaube ich, spärlich
Ja,
ausgefallen. Und
ja.
vielleicht können sie jetzt einfach mal mit frischem Kopf. Dann kommt ja auch dazu, dass Christian Blumenfeld ja viel alleine machen musste, weil Gustav Iden ja die ganze Zeit verletzt war. Gustav Iden musste dann auch viel alleine machen im Aufbau. Vielleicht, wenn sie jetzt beide sich wieder haben, weil ich denke, das war auch ein Punkt, der die beiden stark gemacht hat, dass sie einfach sich gegenseitig hatten und im Training pushen konnten. Und ja, ich denke, also ich mache mir da keine Sorgen, dass die beiden sind auch so talentiert, dass da die nächsten Jahre vielleicht, ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, sie haben nochmal gesagt, sie wollen jetzt ein paar Jahre ein bisschen längere Distanz machen und dann nochmal
Ja.
LA, glaube ich.
Na, Christian Blumenfeld auf jeden Fall, bei Gustav Iden weiß ich es gerade gar nicht, aber Blumenfeld wollte ja eigentlich nochmal Gold attackieren in L.A.
Ja, das sehe ich fast noch schwerer als, also ich sehe ihn eher nochmal Hawaii gewinnen als LA zu gewinnen. Aber ja, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Also denen ist ja wirklich alles zuzutrauen.
Ja, das sowieso. Aber da muss ich halt auch sagen, da stimme ich mit dir sogar überein. Also, ich glaube sogar für Langdistanz oder Halbdistanz. Sie ist tatsächlich für die beiden einfacher, sich, sag ich mal, auch selbst zu coachen, anstatt für so eine Kurzdistanz. Also weiß nicht warum, aber bei Kurzdistanz ist halt irgendwie auch viel dynamischer und alles Mögliche und doch noch mal viel intensiver auch, was jetzt gerade das Rennen an sich angeht. Also ich weiß nicht, aber ich glaube, da sehe ich sie halt aufgrund auch ihrer an sich vorhandenen Physiologie schon besser dann einfach auf den langen Distanzen.
Ja, 100%. Das fängt ja schon, um das ganz hart zu sagen, ein bisschen beim Schwimmen an, ne? Also die rennen immer im Rückstand hinterher und wenn du dann einfach, also es wird schwierig, wenn du nicht schneller als Alexi schwimmst, dann musst du auf jeden Fall schneller laufen als er, sonst kannst du nicht Olympiasieger werden. Und ich weiß nicht, Alexi hat er 27,50 oder so über 10 Kilometer auf der Bahn stehen und das ist schon vor
Ja.
5 Jahren gewesen. Also ja, ich sag mal. Ja, da musst du auf jeden Fall 27, 30 fast rennen können, so ungefähr. Und ja, wenn man das nicht kann, dann wird es schwer, ja, den jemals zu schlagen, wenn du jetzt kein sehr, sehr guter Schwimmer bist.
Ja, das definitiv. Das hat man ja jetzt schon bei Hayden Wyatt in Paris gesehen. Also, dass er ja auch Schwimmrückstand hatte, zwar stark hart gefahren ist und dann vorne weg ist, auch beim Laufen, aber letztendlich ist er ja dann auch ganz bitter eingeholt worden eigentlich.
Ja.
Deswegen, ja, aber da hast du definitiv recht. Wobei die Norweger, die hatten ja auch hier zu Corona-Zeiten, hatten sie ja, oder zumindest Christian Blumenfeld hier, wollte ja mal irgendwie 10.000 Meter norwegischen Rekord irgendwie, keine Ahnung, laufen. Da wird er ja
Ja.
auch irgendwie unter 28 Minuten oder irgend sowas war es. Hat er auch immer so verrückte Versuche gemacht.
Ja,
Aber
stimmt, aber
naja, mal sehen. Ja.
ich glaube auch da, ja, ich glaube, da waren sie auch, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann mich nur an ein Video erinnern, wo er den Zehner da auch abbrechen musste, weil er wieder so Krämpfe oder sowas hatte.
Ja.
Aber ja, also klar, keine Frage, die rennen auch super schnell. Also ja, nur sind es vielleicht diese, und wenn es nur 10 Sekunden sind. Das natürlich die 10 Sekunden, das ist das, was Hayden White auch seit Jahren schon fehlt, ne? Weshalb er
Ja.
meistens immer Zweiter wird. Ja, schwierig.
Ja, wobei, muss ich sagen, in Torremolinos, da war es krass, was er abgerissen hatte.
Das
Wiederum.
stimmt.
Ja,
Ja.
also da ist zwar Alexi trotzdem nochmal stark rangelaufen, aber da ist halt Hayden White auf dem Rad dann einfach eskaliert, sag ich mal.
Das
Genau,
stimmt.
ja, aber ich wollte ja noch die Meinungen von unseren Hörern mit reinbringen. Also gut, einige hatten tatsächlich auch geschrieben, so ja, sie wissen auch nicht so richtig, was sie davon halten sollen und so weiter. Ob das jetzt nun wirklich so kommt, dass sie sich auch komplett selbst coachen und so. Aber dann meinten tatsächlich auch ein paar so, ja, das klingt auch so ein bisschen nach einem Herrn Lionel S. Punkt. Da muss ich halt auch ehrlich sagen, da habe ich dann auch zurückgeschrieben, einfach aus Spaß, weil Lionel Der hat ja eigentlich schon, der schwärmt ja eigentlich auch von Christian Blumenfeld, als wäre es ein Gott, muss man ja ehrlich sagen. Und von dem Training, was die machen. Und letztendlich leider war er auch schon mal unter den norwegischen Fittichen, aber unter Mikkaliden. Da habe ich dann auch nur geschrieben, naja, nicht, dass die jetzt noch eine Dreier-WG aufmachen und sich dann gegenseitig alle drei coachen, weil Leine ist ja auch so Mister I only coach myself. Also das war jetzt auch noch so ein lustiges Ding, wo ich dann wirklich gedacht habe, ja, das nicht, dass es wirklich so kommt, also.
Also wenn das so kommt, dann ja, da wär ich sehr erstaunt und das wär wirklich lustig. Und da können wir uns, glaube ich, auf super Videos die nächsten Jahre freuen.
Naja, weil wie gesagt, also Lionel Sanders hat ja so viel YouTube-Reichweite. Also wenn ihr dann noch mit den Norwegern zusammen macht, ich glaube, da wird das Ganze wirklich eskalieren. Dann kannst du wirklich alleine von YouTube leben. Aber ich glaube, das ist ja jetzt schon, der macht ja so viel Geld über YouTube, das ist ja einfach der Wahnsinn.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich kenne mich da nicht so aus bei YouTube, wie viel Geld macht, aber ja, er ist auch einfach, muss man auch sagen, er ist auch einfach authentisch, ne? Und sympathisch, also ja,
Ja,
vollkommen
ja,
gerechtfertigt.
ja, genau deswegen. Also es wird definitiv interessant, was da die Norweger machen jetzt in Zukunft. Also klar, nächstes Jahr ist ja hier erstmal die Pro Series bei Ironman ist ja im Fokus, weil klar, es ist ja jetzt Olympiapause, sage ich mal. Die Olympia-Quali an sich ist ja noch eine Weile hin. Wann startet die immer, die Olympia-Quali? Also dieses Punkte-Ding
Ich
2 Jahre
glaube,
vorher?
ja, genau, 2 Jahre vorher. Also müsste dann 2026 im Juni, Juli so, glaube ich. Ja.
Ja. Ja,
Ja.
siehst du, da ist ja noch so viel Zeit eigentlich.
Oder vielleicht startet es ja auch Anfang 26, aber irgendwo da so. Genau,
Ja.
man muss da natürlich ein bisschen beachten. Die müssen ja quasi 2025, ja, also eigentlich nächstes Jahr schon ein bisschen probieren, Punkte zu sammeln, damit sie halt 2026 auf die Listen kommen, ne? Also du musst ja eine
Ah, ja, stimmt.
Weltranglistenposition haben, um auf die Liste zu kommen. Aber ich denke, das ist bei deren Kaliber ja relativ schnell gemacht. Und die haben ja natürlich jetzt auch mittlerweile ein, zwei bessere Athleten in Norwegen, die auch gut in der Weltrangliste stehen. Dann kannst du
Ja.
ja auch immer Leute eintauschen. Also du kannst einen, der in der Weltrangliste weit vorne ist, melden. Und wenn der dann nicht starten will, dann kannst du ihn gegen anderen Athleten tauschen.
Ach so geht das. Ah.
Genau, ja. Also genau, das geht halt wirklich nur dann, wenn die anderen nicht starten wollen. Aber dann so für den Weltcup oder so ist das dann vielleicht machbar. Und ja, ich denke, da werden die sich schon was einfallen lassen. Oder das werden sie auf dem Schirm haben zumindest, ja.
Ja, das denke ich doch, weil das wäre ja sonst auch noch so eine Problematik, die man eigentlich beachten müsste, weil dann wäre ja zu den Pro Series Rennen ja noch trotzdem noch hier Weltcup Rennen oder so, das ist ja dann auch schon wieder relativ stressig, sage ich mal.
Ja.
Aber ja, an sich zumindest es stresst an sich doch keiner, weil es sind halt doch 4 Jahre jetzt anstatt bis Paris waren es ja letztendlich nur 3 Jahre. Und den Trend, den sieht man ja jetzt auch generell jetzt in Indian Wells oder so, das ist auch immer krass, da starten ja auch die ganzen Kurzdistanzathleten meistens nochmal. Da hatte ich jetzt auch durch Zufall vorhin nochmal in die Ergebnislisten reingeguckt bei Männern. Hier Morgan Pearson und hier hieß er Matthew McElroy.
Ja, genau. Ja.
Genau, die waren da beide vorne. Und auch die ganzen Norweger waren auch noch mit dabei. Hier der Vetle Thorn, das ist ja der starke Norweger auf der Kurzdistanz gerade.
Ja.
Sebastian Wernersen ist auch so ein U23-Eiser mittlerweile, der da auch im Nachkommen ist. Genau, die waren da alle noch mit dabei. Und deswegen, also gerade was du auch vorhin gesagt hast, im Hinblick auf die WM, die ganzen Kurzdistanzathleten sind ja auch, sag ich mal, noch mit dabei mit Hayden Wild, Leo Berger. Ja, gut, hier Legiens ist jetzt schon länger nicht mehr so Kurzdistanz gestartet. Aber ja, die haben ja jetzt alle Zeit, sag ich mal.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich weiß nicht, hat Kalle einen Tipp abgegeben, wen er da vorne sieht?
Kein direkten, aber er hat schon, ist er so, sein Top-Favorit ist eigentlich Leo Berger.
Ja, ich glaube, es ist ein guter Tipp. Ich glaube, ja, hätte ich auch gesagt.
Ja, okay. Ja. Also ich bin mir tatsächlich noch so ein bisschen uneins. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden zwischen den Kurzdistanzlern und dann schon den etwas gestandeneren Mitteldistanzathleten. Weil ich muss auch sagen, ja, so ein Enrico. Dem würde ich gerade auch auf dem Streckenprofil auch schon viel zutrauen, auch wenn er natürlich eine sehr lange Saison hatte. Aber natürlich auch so ein Mathis Magiré auf dem Kurs. Ist halt auch eine richtige Drückerstrecke, meinte Willi zu mir. Da wird es definitiv interessant werden.
Ja.
Ja, deswegen. Also ich denke schon, dass die Kurzdistanzler beim Laufen halt es unter sich ausmachen werden. Da würde ich halt auch hier Legends weit vorne sehen. Aber es kommt halt echt drauf an, wie es auf dem Rad läuft. Ja, und wie viel Wind da auch ist, weil das meinte Willi auch, dass es ein Faktor werden kann.
Ja, ich denke auch. Also wenn Sie, ja, ich glaube, könnte mir vorstellen, wenn sie es nicht schaffen, da die Gruppe zu splitten. Ich meine, Rico und Willi und so, die können es ja auch schon beim Schwimmen machen. Die schwimmen ja auch sehr, sehr gut.
Ja.
Ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schwer wird mit dem Hayden White, wenn man mit dem vom Rad steigt, den da irgendwie. Und genauso ein Leo Bergère oder ein Jelle Gehens. Ja. Aber ich, ja, bin auch gespannt. Bin mal gespannt, wie das, ja, wie das so, das Duell Langdistanz gegen Kurzdistanz da so ausgeht.
Ja, das ist ja gerade immer in diesen Übergangsjahren, sag ich mal, zwischen Olympia eigentlich immer ganz cool, wenn dann halt diese Welten, sag ich mal, aufeinandertreffen. Aber es macht es halt auch immer so spannend. Also jetzt gerade bei Männern, bei den Frauen ist es ja an sich gar nicht ganz so extrem zwischen Kurz- und Langdistanz. Also klar, ja, wenn jetzt Lena noch mit dabei gewesen wäre oder so, es sind ja auch Damen von der Kurzdistanz, aber da ist ja dann doch eher so die üblichen Verdächtigen. Da würde ich halt schon eher sagen, eine Taylor Nipp ist da Top-Favoritin.
Ja,
Ashley
denke ich auch.
Gentle natürlich auch mit ihrem Lauf hinten raus. Genau, aber sonst muss man da tatsächlich mal schauen. Cat Matthews, Caro ist natürlich auch weit vorne mit dabei. Deswegen, aber da wird es definitiv auch spannend bei den Damen. Aber da ist ja dieser Clash der Welten, sage ich mal, ist da gar nicht so vorhanden.
Nee, nicht mehr ganz so, ne? Ist auch die Frage jetzt mittlerweile, zählt man Taylor Nipp zu einer Langdistanz- oder einer Kurzdistanzathletin, ne? Also ich meine, die war auch bei Olympia.
War aber auch auf
Ja,
Hawaii, deswegen.
genau. Also da, ja, deswegen, ja, weiß ich gar nicht, ja, genau. Das ist halt, da fängt schon an, ne?
Ja,
Oder
und sie ist ja auch.
Julie Durand ist
Ach,
auch,
stimmt,
glaube.
die ist ja auch noch dabei.
Ja, aber ich weiß auch nicht. Die ist auch die T100-Serie jetzt immer mal gestartet, ne? Aber war genauso auch bei
Ja.
Olympia. Also, ja, schwer zu sagen, ja.
Aber da ist sie ja auch bei Olympia, sie ist ja sogar Zweite geworden, ne?
Ja.
Ja, deswegen, also. Bei Taylor Nipp, die ist ja auch schon zwei- oder dreifache 73-Weltmeisterin.
Ja, ich glaube,
Also, das
die
ist.
letzten zwei Male hat sie gewonnen, oder? Wenn ich mich
Ja.
richtig erinnere.
Also, zweimal auf jeden Fall. Ja. Bin
Ja.
mir gerade bloß nicht sicher, ob noch ein drittes Mal. St. George war auf jeden Fall dabei. Letztes Jahr in Finnland auch.
Ja, in Tallinn, ich habe es gerade mal offen. Ja, genau, in Tallinn hat sie gewonnen und St. George. Ja, und 21 war sie Dritte.
Ah.
Ja.
Na gut, ja. Nee, aber wie gesagt, das ist da auch ein. Also eine Taylor Nipp ist eh so ein Ausnahmeding, muss ich. Also das ist eh so eine Athletin für sich. Also wenn man bei Olympia im Straßenradfahren beim Einzelzeitfahren dabei ist, dann trotzdem noch olympisches Triathlonrennen macht. In der Mixed Relay war sie dabei, hat, was ich glaube, Silber hatten oder Bronze, weiß ich gerade nicht mehr, waren da Amis. Und jetzt halt auch wieder bei der T100 rasiert. 73 WM-Top-Favoritin, also ja, wow, kann man definitiv gespannt sein, wie das da noch weitergeht.
100%, ja, die ist ja
Ja.
auch noch ziemlich jung.
Ja, deswegen, aber ja, genau. Sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das ablaufen wird. Da haben wir jetzt auch unsere Tipps abgegeben, sag ich mal so indirekt. Nee, aber wie gesagt, drücken wir mal die Daumen, dass gerade jetzt, sag ich mal, für die Karo und so weiter, auch für die Deutschen, dass das alles rund geht. Genau. Johannes, du hast ja eh Off-Season, du wirst es sicherlich bestimmt auch schauen.
100%, ja. Ich glaube, es ist auch gar nicht so spät, oder? 7 Uhr deutsche Zeit oder so habe ich irgendwo
Ja,
gelesen.
genau. Na,
Ja.
12 Stunden Zeitverschiebung ist ja, und die
Ja.
starten ja 7 Uhr, also ist auch bei uns um 7.
Ja.
Und da können wir auch ruhig mal bis um 11 aufbleiben.
Ja, ich denke auch, das kann man machen, ne? Ausnahmsweise.
Da können wir es eigentlich fast so beenden, wie wir die erste Podcast-Runde beendet haben, weil da habe ich bei Kalle noch einen Wink vor den Zaunfall gegeben. Da habe ich nämlich gesagt, wenn man so ein bisschen kränkelt wie Kalle, dann kann man nicht bis um 11 gucken. Und jetzt beenden wir die Runde so. Wir sind ja eigentlich gesund. Sagt man, wir gucken natürlich das komplette Rennen.
Wir beiden dürfen, ohne schlechtes Gewissen, ja.
Genau. Na, wobei ich muss ja auch schlafen. Stehe ja schon ein bisschen mehr im Training. Nee. Aber so lange geht es ja zum Glück auch nicht so wie Hawaii oder so ähnlich, wo man dann bis um 2, halb 3 wach ist.
Das stimmt, ja.
Cool. Ja, dann Johannes, noch eine erholsame Offseason. Und ja, wir hören uns dann die Wochen auch im Podcast hier wieder.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
Jo, ciao, ciao.
Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up.